Deutschlandfunk Kultur Kompressor.
Gestern haben wir an dieser Stelle über die Pläne Elon Musks berichtet, den japanischen Millionär und Mäzen Maezawa als ersten Privatmann einmal rund um den Mond fliegen zu lassen, gemeinsam mit einer Gruppe von Künstlern. Heute nun zeigt die Süddeutsche Zeitung auf ihrer Meinungsseite, Seite 4, eine Karikatur zum Thema, über die wir hier in der Redaktion heute schon lange diskutiert haben. Zu sehen ist ein offenbar asiatischer Astronaut, der vor seiner Rakete sitzt und isst, und zwar mit Stäbchen. Herbert Prantl ist Mitglied der Chefredaktion der Süddeutschen Zeitung und jetzt am Telefon. Grüß Gott nach München, Herr Prantl.
Grüß Gott, und ich bin als Leiter des Meinungsressorts auch zuständig für die Karikaturen.
Dann können Sie uns diese Karikatur bitte erklären. Was sehen wir und vor allem, wo ist der Witz?
Naja, der Witz ist, Stäbchen zum Essen in Japan sind zwar ein Klischee, aber sie sind kein negatives. Und als ich die Karikatur auf den Tisch gekriegt habe, dachte ich mir, na Gott, viele Menschen, auch ich, bemühen sich verzweifelt mit Stäbchen zu essen. Es gibt jetzt Kritik, das sei rassistisch. Was rassistisch sein soll, ist mir nicht ersichtlich. Ich würde mich als Bayer ja auch nicht rassistisch angegriffen fühlen, wenn ein italienischer Karikaturist einen Bayern durch einen Mastkrug und durch Weißwürste kennzeichnen würde. Viele Bayern mögen Bier und Mast und Weißwürste und ich auch. Mhm. Und das Klischee, es mag jetzt nicht die beste aller Karikaturen sein, aber der Sinn der Karikatur in dem Fall ist der, ist die Botschaft, wo man immer auch hinreist, selbst wenn man zu den Sternen fliegt, man wird dadurch kein anderer. Der Mensch nimmt sich selbst mit seinen Eigenheiten immer mit, und das fand ich eigentlich einen ganz schönen Gedanken zum darüber nachdenken.
Das ist eine durch und durch versöhnliche Karikatur, die im Grunde genau das zeigen will. Da ist nichts Hintersinniges, da ist kein Vorwurf, nichts zwischen den Zeilen.
Nein, es ist eigentlich eine eher harmlose Karikatur, eine zum Nachdenken, wenn man abends auf dem Sofa sitzt. Ja. Eigentlich bin ich ein Freund von viel bissigeren Karikaturen. Für mich ist eine Karikatur nicht ein etwas Überkommenes, was man eigentlich nicht mehr pflegen sollte, sondern eine Karikatur springt unmittelbar ins Hirn. Ich habe mal einen meiner Lieblingskarikaturisten, den Wiener Karikaturisten Oliver Schopf, in ein Buch über seine Karikaturen auf den Titel geschrieben: Eine Karikatur vom Schopf ist der direkte Weg von der Zeitung zum Kopf. Also man wird gepackt viel schneller als von einem Kommentar. Auch ein Kommentar ist ja für mich, so sehe ich das als jemand, der seit 30 Jahren kommentiert, eine literarische, eine journalistische Form, die Leute zum Diskutieren bringt. Und genau dafür, noch viel schneller, funktioniert das idealiter bei der Karikatur.
Eine Karikatur,
die Leute zum
ja.
Diskutieren bringen.
Sie sagen, sie soll auch bissig sein. Jetzt gab es gerade erst im Mai viel Ärger um eine Karikatur in der SZ, die Benjamin Netanyahu zeigte. Der israelische Staatspräsident war da in Knobelbechern der Wehrmacht zu sehen, mit großen abstehenden Uhren, wulstigen Lippen, im Outfit der israelischen Eurovision Song Contest Gewinnerin Netta. Rakete mit Davidstern war da zu sehen.
Ich kenn's.
Und da schien ja so ziemlich alles in einer Zeichnung geronnen zu sein, was an alten und neuen Vorurteilen gegen Israel bzw. Juden so herumgeistert.
Richtig.
Ihre Zeitung hat sich im Nachhinein sehr klar von dieser Karikatur distanziert. Dennoch, sie war in der Welt, und wir haben uns gefragt, ob dann auch gerade in Ihrer Redaktion möglicherweise nach diesem Fall andere Kriterien bei der Auswahl von Karikaturen angelegt werden. Also wie entscheiden Sie überhaupt?
Nein, keine anderen Kriterien, sondern wie ich meine, die wichtigen Kriterien bei aller Bissigkeit, bei aller Schärfe, bei aller Diskussionslust, die Karikatur fördern soll. Sie darf nicht rassistisch sein, sie darf nicht mit bösen Klischees arbeiten, und im Bereich des Antisemitismus müssen wir als Deutsche und als Redaktion besonders empfindlich sein. Da haben wir einen Fehler gemacht, einen großen Fehler, deshalb haben wir uns entschuldigt. Mir ist als Leiter der Kommentarredaktion, der Meinungsredaktion wichtig, dass wir das gesehen wird, auch die Karikatur ist ein Meinungsbeitrag. Ich habe mir angewöhnt, seitdem ich die Meinungsredaktion leite, dass meine Redakteurinnen und Redakteure viel mit den Karikaturisten reden, dass wir ihnen erstens klar machen, ihr seid Leute, die Meinung befördern, die Diskussionen anregen sollen. Ihr sollt nicht irgendwie eine Zeichnung abliefern oder irgendeinen netten Cartoon, sondern eure Karikatur soll beitragen zur Diskussion. Und das Ergebnis ist so, dass ich eigentlich generell, was die Entwicklung über die Monate betrifft, die letzten seit Juni, Juli, August, dass ich ganz zufrieden bin. Aber es gibt natürlich, so wie es bei den Kommentaren auch Kommentare der Mittelklasse gibt und welche, die, wo ich sage, das ist wunderbar. Das ist ein Kommentar, so wie ich ihn mir erträume.
Dennoch, Herr Prantl, ich würde gerne noch mal mit Ihnen ganz kurz über die Karikatur als Form sprechen, denn die lebt ja, wie Sie richtig sagen, vom Stereotyp, von der Überzeichnung. Aber das in einer Zeit, in der ja viele Menschen doch besonders sensibel und vielleicht auch besonders allergisch gegenüber genau dieser ästhetischen Figur geworden sind. Also ist das Feld für Karikaturisten und vielleicht auch für Redakteure wie Sie nicht auch immer verminter? Also
es ist schwieriger geworden, natürlich. Darin besteht aber auch der Reiz, zu zeigen, man kann auch in einer sensiblen, auch glücklicherweise, was Klischees betrifft und Vorurteile, sensibler gewordenen Gesellschaft pointiert kommentieren und auch pointiert zeichnen. Das hinzukriegen, betrachte ich als meine Aufgabe, die vielleicht noch nicht ganz gelöst ist.
Heribert Prantl, Mitglied der Chefredaktion der Süddeutschen Zeitung, über eine Karikatur, die sich heute auf Seite 4 der Zeitung findet und die Frage, wie viel Klischee in der Karikatur eigentlich nötig bzw. erlaubt sein muss. Ganz herzlichen Dank nach München.
Ich danke Ihnen und alles Gute.
Im Sommer 2016 schlugen 4 Männer im sächsischen Arnsdorf einen kurdisch-irakischen Geflüchteten und fesselten ihn dann an einen Baum. Selbstjustiz, denn angeblich hätte er die Kassiererin eines Supermarktes bedroht. 25 Minuten lang blieb der Mann gefesselt zurück, bis die Polizei ihn befreite. Die Täter wurden nicht belangt, offiziell wegen der zu erwartenden zu geringen Strafe einerseits und weil der potenzielle Kläger nach einem epileptischen Anfall in einem Wald erfror. Der Künstler Mario Pfeiffer hat den Fall in einem filmischen Reenactment verarbeitet und das ist gemeinsam mit einer langen dokumentarischen Videoarbeit jetzt in Chemnitz zu sehen, aus aktuellem Anlass deutlich vorgezogen. Mario Pfeiffer ist jetzt am Telefon. Herzlich willkommen im Kompressor.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Lassen Sie uns doch zunächst einmal über Ihre Arbeit selbst sprechen, diese dokumentarische Arbeit, 9 Menschen aus dem Pegida-Umfeld. Erzählen 9 Stunden lang über das, was sie bewegt. Und das klingt dann zum Beispiel so.
Die Leistungsträger, wenn man das mal so grob sagen will, sind gegangen. Die haben sich woanders ihren Lebensmittelpunkt aufgebaut. Und hier sind mitunter überproportional viele Menschen geblieben, die vielleicht auch manchmal im Leben nicht so viel Glück hatten, denen manches ein bisschen schwerer fällt.
Sie sprechen da sehr ruhig, sehr überlegt. Man kann ihnen gut folgen, fühlt sogar oft mit. Das wird Leute, die nicht mit Rechten reden wollen, wahrscheinlich erstmal sehr verstören, vielleicht auch schon im Vorfeld Reis ausnehmen lassen. Wieso diese Technik?
Also ich bin der Meinung, als bildender Künstler muss man sich auch der Gesellschaft stellen, so wie sie sich heute artikuliert. Und für mich 2016 wichtig, erstmal selber zu verstehen, was Menschen bewegt, zum Beispiel Montagabend auf eine Demonstration zu gehen. Mich interessiert aber auch die Meinung von Konfliktforschern oder Therapeuten oder Bildungswissenschaftlern, wie sie diese Demonstrationsbewegung oder populistische Meinungsbildung eigentlich einschätzen. Also dieses Projekt ist entstanden, um selber verstehen zu wollen, was treibt Menschen an. Und die Technik, die ich angewendet habe, ist unterscheidet sich sehr stark von vielleicht einer journalistischen Berichterstattung, nämlich sie zielt auf Langsamkeit ab. Das heißt, ich möchte gerne Menschen zuhören, ich möchte ihrer Argumentation folgen, ich möchte ihre Sicht auf die Welt verstehen. Und dafür ist das Zuhören erstmal elementar wichtig. Deswegen hat die Filmarbeit eine Überlänge, nämlich 9 Stunden, denn sie ermöglicht uns doch vielleicht komplexere Denkvorgänge, Gefühle, Emotionen, aber auch die Herkunft von jemandem, die politische Bildung, vielleicht auch in der DDR, besser nachvollziehen zu können. Erst durch diese Informationen, durch das Zuhören, kann sich aus meiner Sicht heraus ein Diskurs, eine Diskussion mit progressiven Ergebnissen ergeben. Ja, und das, denke ich, fehlt in unserer Zeit heutzutage, sondern wir sind auf Verknappung, auf Geschwindigkeit getrimmt. Aber als Künstler nehme ich mir das Recht heraus, eben auch Zeit einzufordern.
Die Einstellung, die Sie wählen, die lässt den Betrachtern aber eigentlich kaum eine Wahl. Also diese Gesichter der Menschen, die wir da hören, sind im Close-up so nah, dass man ihnen nicht entkommen kann. Warum diese Einstellung?
Für mich ist die Nahaufnahme insofern wichtig, dass ich von Angesicht zu Angesicht diskutiert habe und auch zuhören möchte. Ja, die emotionale Regung in ein Gesicht interessieren mich. Ja, ich möchte sozusagen als Künstler vermitteln, wann immer wir diskutieren, sprechen wir von Mensch zu Mensch. Das ist ganz, ganz wichtig. Weiterhin wollte ich vermeiden, dass man soziale Codes wie Kleidung, Hintergrund eines Raumes diesen Protagonisten zuordnen kann. Das heißt, die soziale Klasse war für mich weniger wichtig als die Emotionalität.
Als Sie Ihre Interviewpartner gesucht haben, wo verlief da für Sie die Grenze? Weil Sie sich ja wahrscheinlich auch nicht vorwerfen lassen wollten, ja, diesen Hetzern vom Marktplatz ein Forum zu liefern. Und das sind ja doch Leute, die sehr bedacht sprechen.
Also in meiner Vorrecherche war mir zunächst einmal wichtig, dass ich dieses Thema über Angst und Bildung, Gerechtigkeit und Spaltung, über Enttäuschung breit gefächert in der Gesellschaft ansiedeln möchte. Weiterhin war mir wichtig, dass sozusagen verschiedene Berufsstände, vielleicht auch verschiedene Bildungsgrade vorkommen, dass Männer und Frauen zu Wort kommen. Von meiner Seite gab es nie die Notwendigkeit, bei einer Laufzeit von 9 Stunden, dass ein Protagonist oder eine Protagonistin von mir zensiert werden müsste. Das heißt, die Gesprächsatmosphäre, in der diese künstlerische Arbeit entstanden ist, war ganz klar definiert, dass wir uns nicht in einem rechtsfreien Raum bewegen, sondern wir diskutieren über unsere Gesellschaft auf Basis des Grundgesetzes.
Neben dieser 9-Stunden-Doku zeigen Sie ja eben auch ein filmisches Reenactment, diesen Vorfall von Arnsdorf, den ich am Anfang unseres Gespräches kurz skizziert habe und der ja heute bei all den anderen Meldungen schon wieder fast vergessen ist. Warum ist für Sie dieser Fall so besonders wichtig?
Ja, Sie sprachen das schon an. Für mich ist dieser Fall wichtig, weil er ein bisschen in Vergessenheit geraten ist. Aber durch seine Symbolhaftigkeit und auch durch diese extreme Situation, dass ein Mensch auf einem Parkplatz an einem deutschen Supermarkt an den Baum gebunden wurde, doch sehr besonders ist. Und dieser Fall stellt sehr, sehr viele Fragen, die in unserer Zivilgesellschaft, aber auch im Hinblick auf unsere Justiz und auch vielleicht die Polizeiarbeit und die Arbeit mit Flüchtlingen doch sehr emblematisch ist. Die Grundfrage, die mich beschäftigt hat, ist es für eine Zivilgesellschaft in Ordnung, wenn ein Gericht sagt, dieser Prozess wird eingestellt, obwohl wir ein YouTube-Video haben, das 2,5 Minuten lang diesen Vorfall dokumentiert. Wenn wir diesen Fall zur Akte legen, dann sollten wir uns überlegen, ob es in Ordnung ist, dass Menschen auf einem Parkplatz, an einem Supermarkt an den Baum gebunden werden können. Ich finde das sehr problematisch und deswegen habe ich mich entschlossen, diesen Fall so gut es geht zu rekonstruieren und auf die Leinwand zu bringen.
Und Sie haben ihn dann originalgetreu nachspielen lassen. Warum das?
Originalgetreu ist schwierig, sondern ich habe ja mit Schauspielern gearbeitet, mit Laienschauspielern, mit Fernsehschauspielern. Das heißt, ich habe mir ein Kollektiv an Menschen geschaffen, die mit mir gemeinsam diese Spurensuche erneut bewältigen. Ja, das bedeutet, dass ich Menschen finden muss, die diese Bürgerwehr spielen, die den kurdisch-irakischen Flüchtling spielen, eine Kassiererin. Ne? Das ist sozusagen sofort ein gesellschaftliches Engagement, was ich von diesen Menschen erwarte, die mit mir diesen Film herstellen. Wichtig ist auch, dass wir diesen Film nicht nur für ein Publikum im Museum oder im Fernsehen oder im Kino hergestellt haben, sondern wir hatten auch 10 Protagonisten vor Ort, Bürger, die sich dieses filmische Theaterstück angeschaut haben, um es anschließend zu bewerten.
Jetzt ist Ihre Ausstellung mit diesen Arbeiten schon im Oktober zu sehen, deutlich vorgezogen. Ursprünglich war die Ausstellung für das kommende Jahr geplant. Warum?
Nun hat der Generaldirektor Frederik Bussmann mich angerufen, nachdem es die Vorfälle in Chemnitz gab, ob es möglich wäre, diese beiden Arbeiten in einer Ausstellung in den Kunstsammlungen Chemnitz schon im Oktober zu zeigen. Das finde ich als Künstler hervorragend, weil es natürlich darum geht, dass in meinem Fall, in meiner künstlerischen Arbeiten, sich nicht nur mit der Gesellschaft, der Realität, die uns umgeht, beschäftigen, sondern man möchte vielleicht auch direkt in eine Diskussion mit einsteigen. Also ich bin der Meinung, dass die Kunst ganz viel mit unseren Gesellschaftsdynamiken zu tun haben soll. Und das funktioniert am besten, wenn man eben auch sehr punktuell, zeitgemäß, spontan fast reagieren kann. Und es ist schön, dass so eine Videoarbeit quasi vorhanden ist. Deswegen habe ich mich auch dazu bereit erklärt, diese Einladung zu einem früheren Datum anzunehmen. Ja, weil ich es auch als ganz wichtig empfinde, dass kulturschaffende Künstler mit solchen Projekten wie Über Angst und Bildung und Again noch einmal Menschen eine Diskussionsplattform bieten können, um sich darüber auszutauschen, in welcher Gesellschaft wir leben wollen. Ja, das ist sozusagen mein Grundanliegen.
Sagt der Künstler Mario Pfeiffer. Seine Videoarbeiten sind ab 2. Oktober in den städtischen Kunstsammlungen am Theaterplatz in Chemnitz zu sehen. Die Therme im Schweizerischen Walz des berühmten Architekten Peter Zumthor, die werden zum Schauplatz für einen Comic-Thriller in Der Magnet von Luca Arari. Das ist die Hauptfigur in einem ungelösten Rätsel. Er ist sozusagen in den Thermen jemandem auf der Spur. Der Comic wurde in Frankreich als erfolgreiches Debüt gefeiert und ist jetzt bei uns erschienen auf Deutsch. Jule Hoffmann hat ihn für uns gelesen und wir sagen auch gleich Hallo. Wenn ich das so höre, diese komischen Therme, da stelle ich mir vor, eben so eine strenge Wellness-Oase für gut Betuchte. Das ist doch eigentlich ziemlich außer der Welt, wie wir sie kennen, oder?
Ja, aber damit auch genau der perfekte Schauplatz für einen Thriller wie diesen Comic. Und auch ganz wunderbar in Szene gesetzt, muss man sagen, zeichnerisch. Also mit so ganz klaren Linien nachts beim Mondschein oder auch diese spektakulären Innenräume, die Bäder. Also das passt schon ganz wunderbar und es ist auch wirklich zeichnerisch eine Hommage an diese Therme. Allerdings erfährt man inhaltlich eher wenig über den Bau. Man erfährt nur, dass die Hauptfigur, Architekturstudent Pierre, seine fast fertige Diplomarbeit über die Therme von Walz in einer Art Schaffenskrise vernichtet hat. Mhm. Und dann wie magisch angezogen nach Walz reist oder reisen muss, weil er einem Rätsel auf der Spur ist.
Jetzt habe ich wirklich noch nicht viel über diese Figur gehört, aber irgendwie Schweizer Comic, französisch, ich habe sofort diesen Tim von Tim und Struppi im Kopf. Also irgendwie so eine Art Detektiv. Ähnelt der dem?
Genau, da liegst du ganz klar richtig. Also Pierre ist klar an Tintin, also Tim von Tim und Struppi angelehnt. Harari hat das auch in Interviews immer wieder betont, also ihm war das auch wichtig. Also der ist so gebildet, bescheiden, höflicher Städter, der da so ins Dorf kommt. Allerdings muss man sagen, ist er auch ausgestattet mit so Bond-Qualitäten. Würde ich mal sagen. Also er raucht ständig und hat eine Affäre mit Ondine, die in der Therme arbeitet. Mhm. Und die beiden haben auch eine sehr klischeehafte Begegnung. Er gerät in eine Schlägerei, Pierre, und sie nimmt ihn daraufhin zu sich mit nach Hause, um seine schicke Schramme am Kinn zu verarzen. Und er darf dann auf der Couch schlafen, steht nachts rauchend im Dunkeln am Fenster und plötzlich steht sie splitternackt hinter ihm. Ja. Und so ähnliche irgendwie vertraut wirkende Plotmuster finden sich öfter im Comic. Also es gibt irgendwie, es gibt ihn als Hauptfigur sozusagen, der irgendwie auserwählt scheint, dieses Rätsel zu ergründen, er gerät da rein, irgendwie immer tiefer in die Handlung, er leidet einen Nervenzusammenbruch, es gibt eine finale Verfolgungsjagd. Also es gibt so viele eher erwartbare Höhe- und Wendepunkte, würde ich sagen. Und es gibt auch eine Rahmenerzählung, in der der Comicautor als Ich-Erzähler die Geschichte als tatsächliche Begebenheit verifiziert. Und das Ganze hat damit irgendwie sehr viel von so einer jungshaften Faszination für Detektivgeschichten und ungelöste Fälle, wie bei Tim und Struppi eben.
Und wie findet sich das im Zeichenstil wieder? Also ist das auch, weiß ich, jetzt stilistisch eng bei Tim und Struppi beispielsweise?
Ja, auf jeden Fall. Also man ist eigentlich wirklich gedanklich permanent bei Tim und Struppi. Mhm. Harari hat auch viel Ted Benoit und Yves Chalon gelesen. Also man findet sehr viel Linie Claire, aber auch plastisch gezeichnete Figuren und außerdem auch noch so schwarze, zackige Schattierungen oft, die so an amerikanische Zeichner wie Charles Burns erinnern. Und eigentlich wimmelt es nur so von Referenzen. Also fast in jedem Panel fühlt man sich irgendwie an andere Comics erinnert. Es gibt einen Bauer aus Walz, der wie der Joker aus Batman aussieht, wie er so hinter seinem Lenkrad sitzt mit schneeweißer Grimasse. Oder Pierre sieht manchmal auf einmal aus wie Clark Kent, wenn er in der Bushaltestelle so hochgewachsen steht. Aber es sind so viele Referenzen in diesem Comic, dass es fast ein bisschen schwer wird, so die eigene Handschrift von Arari ausfindig zu machen.
Das klingt jetzt ein bisschen wie so ein Konglomerat aus lauter Nachgemachten. Ist es zu Unrecht so gefeiert worden, dieses Debüt?
Nee, das würde ich auch wieder nicht sagen. Also es ist schon für ein Debüt extrem beeindruckend gezeichnet und auch wirklich sehr professionell gezählt. Also dramaturgisch stimmt alles. Allerdings würde ich sagen, dass irgendwie mit diesen bekannten Vorbildern und Zeichenstilen Arari auch so die bekannten Narrative irgendwie übernommen hat. Man fühlt sich doch sehr oft in so ein James-Bond-Setting oder auch Hitchcock irgendwie versetzt. Und entsprechend gibt es neben einer Hotelgästin und einer Empfangsdame nur zwei Frauenfiguren, nämlich eine mild lächelnde, fürsorgliche Bauersfrau mit Dutt und eben Ondine als sozusagen attraktives, rothaariges Bond-Girl. Und das wirkt so ein bisschen so, als hätte hier einer zusammengetragen, was ihn in Kindheit und Jugend fasziniert und geprägt hat. Und das ist auch herzerwärmend, ne? Also es macht natürlich auch Spaß. Ich habe auch gern Tim und Struppi gelesen, aber es fehlt so ein bisschen die ironische Brechung. Man kriegt nochmal so ein bisschen von Latz geknallt quasi, wie viele Superhelden-Comics und Detektivgeschichten historisch einfach Jungs-Genres sind. Und ich muss sagen, ich habe mich als Leserin darin einfach überhaupt nicht wiedergefunden. Und das ist wirklich schade, weil es ist ein sehr aufwendig gestalteter Band in großem Albumformat mit Leinenbindung. Also es ist wirklich eine Freude, dieses Buch in der Hand zu halten. Umso größer war meine Enttäuschung über diesen Neuaufguss der alten Rollenverteilung.
Eine nicht gänzlich überzeugte Jule Hoffmann über Luca Arari, Der Magnet. Der Band ist erschienen in der Edition Moderne, aus dem Französischen übersetzt von Christoph Schuler. 144 Seiten, kosten 32 Euro. Herzlichen Dank, Jule.
Gern.
Vorgespult. Die Filme der Woche.
Boah, schon wieder die halbe Woche rum. Erschütternd fest steht, morgen ist Donnerstag und die neuen Filme kommen in die Kinos. Christian Bern stellt drei der wichtigsten vor.
Wir sind hier auf einer Insel. Das ist der sicherste Ort der Welt. Entspann dich.
Was für ein Irrtum. Der norwegische Spielfilm Utøya, 22. Juli, erzählt vom Terroranschlag auf das Jugendzeltlager der norwegischen Arbeiterpartei. 2011 erschoss der Rechtsextremist Anders Breivik auf der Insel Utøya 69 Jugendliche. Die Figuren des Films sind fiktiv. Im Zentrum steht die 18 Jahre alte Kaja. Sie und ihre Freunde haben trotz der Nachrichten aus Oslo Spaß bis kurz nach 17 Uhr.
Schnupftabak?
Das stinkt so eklig.
Oh, komm.
Hör auf.
Sind das irgendwelche Böller oder was?
Total eklig.
Das sind keine Böller.
Was ist da los?
Panisch kommen Jugendliche angerannt. Der Film rekonstruiert das Massaker in der Echtzeit von 72 Minuten. So lange dauerte das Morden. Gezeigt wird nur die Perspektive der Opfer. In einer Einstellung gedreht, folgt der Film Kaja auf der Flucht über die Insel, die zur Todesfalle wird. Man spürt hautnah Panik und Unübersichtlichkeit.
Los, komm, Christian, reiß dich zusammen!
Auf der Berlinale wurde kontrovers diskutiert, ob der Wettbewerbsfilm das Leid der Opfer cineastisch ausbeute. Der renommierte norwegische Regisseur Erik Poppe hat mit Überlebenden des Massakers gesprochen. Einige haben beratend mitgewirkt. Der Film erzeugt Spannung, aber verzichtet auf Thriller-Effekte und emotionale Überwältigung. Nicht Jagdszenen, sondern die perfide, zielgerichtet klingenden Schüsse im Hintergrund erzeugen den Schrecken, der sich in den ungläubigen Gesichtern der Jugendlichen widerspiegelt. Deren Fassungslosigkeit öffnet den Blick für die Ungeheuerlichkeit dieser Tat, die Poppe wirkungsvoll, aber ohne Voyeurismus in Szene gesetzt hat. Von einem sportlichen Wunder handelt die spanische Komödie Wir sind Champions. Gerade wurde Marco als Co-Trainer einer Erstliga-Basketballmannschaft gefeuert, dann rammt er auch noch betrunken eine Polizeistreife. Vor Gericht hat er die Wahl zwischen Gefängnis oder gemeinnützigem Trainerjob.
Es handelt sich um den Verein Los Amigos. Sie werden mit Menschen arbeiten, die intellektuell eingeschränkt sind.
Meinen Sie vielleicht Bekloppte?
Marco nimmt widerwillig an. Doch nach einem schwierigen Anfang formt er aus der Chaotentruppe tatsächlich eine Mannschaft und lernt die geistig Behinderten schätzen. Javier Fesser inszeniert die Komödie, die in Spanien zum Kassenknüller wurde, warmherzig. Die Mannschaft wird von einem exzellent eingespielten Team behinderter, nicht professioneller Darsteller verkörpert. Der Film will von der Würde verlachter Außenseiter erzählen, aber letztendlich ist der geläuterte Trainer der Star. Die Spieler bleiben sympathische, mitunter als Freaks vorgeführte Statisten. Mit seinem simplen Witz unterläuft der Film damit leider viele der guten Absichten. Von einem schillernden Tausendsassa handelt der Dokumentarfilm Shut Up and Play the Piano. Seit seinem Umzug von Toronto nach Berlin 1998 mischt der Exzentriker Jerry Gonzalez die Musikwelt auf. In den Nullerjahren wurde er mit schrillem Punk-Elektropop Star des Berliner Undergrounds. Mit dem Umzug nach Paris verlegte sich der klassisch ausgebildete Pianist auf Klavierkompositionen. Gonzalez füllt die Konzertsäle, in denen er im Morgenmantel und begleitet von Sinfonieorchestern am Klavier performt. Regisseur Philipp Jedicke porträtiert die Indie-Ikone in Interviews, Konzert- und Archivaufnahmen. Das Filmen privater Situationen hat Gonzalez nicht gestattet, aber er redet ziemlich offen über seine Komplexe.
Something I felt was like a fraud.
Schon als Kind fühlte sich Gonzalez wie ein Hochstapler, der immer nur Rollen spielt. An Chamäleon ist er bis heute geblieben. Als Sohn jüdischer Einwanderer in Kanada spürte er früh Erfolgsdruck, bekam Klavierunterricht vom Großvater und studierte Kompositionslehre. Enormer Ehrgeiz trieb ihn auch in der Berliner Subkultur an. Jetzt lebt er in Köln, um sein, wie er sagt, amateurhaftes Klavierspiel zu verbessern. Gonzalez Meandern zwischen den Welten zeichnet die Dokumentation sehr unterhaltsam auf und zeigt erhellend, was für aufregende Kunst aus der Getriebenheit eines geradezu tragisch unsicheren Suchenden entstehen kann.
Chili Gonzalez in Shut Up and Play the Piano, Utøya und Wir sind Champions. Alle drei Filme können Sie ab morgen im Kino sehen. Apropos morgen, da hören wir uns auch wieder, wenn Sie mögen. Ich bin Gesa Ufer, wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Tschüss.